Ja, schönen guten Morgen. Leg los. Ah, okay, die jungen Leute gehen zu Mitte Kundi. Gut. Schön, gut, dass wir euch haben. Ja, ich habe mir noch ein schweres Thema ausgesucht, jetzt in der Urlaubszeit. Allerdings muss ich ehrlich sagen, ihr werdet sehen, dass viel Leichtes auch darin ist. Ich habe das genannt hier, wenn du Gott nicht verstehst. Ihr seht den Teppich, fiel mir das ein, ich habe das irgendwo gesehen, diesen Teppich, und dann habe ich gedacht, das ist genau das Beispiel, was zu Hiob passt. Den Teppich, der so wunderbar geknüpft ist, so bunt aussieht, aber von unten total durcheinander und undurchsichtig. Es gibt Bibelverse wie: Der Gerechte muss viel leiden, aber aus dem Allen hilft der Herr. Oder: Der Herr legt uns seine Last auf, aber er hilft uns auch. Wir haben gerade in dem Lied auch so viele Parallelen gesungen, also auch Dinge, die uns das Leben schwer machen, aber auf der anderen Seite die Güte Gottes doch immer wieder da ist. Den Anlass für diese Botschaft hat mir eine dreiteilige Predigt von einem Pastor gegeben, den ich bisher noch nicht kannte, und zwar Uwe Schäfer. Wenn ihr mal googelt, Uwe Schäfer über Hiob, er hat auch viele andere Botschaften noch, hat mich beeindruckt, hat mich bewegt. Und natürlich die ständige Auseinandersetzung, in der wir stehen, mit dem Thema Ungerechtigkeit in der Welt und Leid auch im eigenen Umfeld. Wir wissen, dass die Welt geprägt ist von Hunger, von Ungerechtigkeit, von Brutalität in Palästina im Moment hauptsächlich sehr stark, in der Ukraine oder auch in anderen Erdteilen. Es ist da, wir können es nicht wegdiskutieren. Und wie gesagt, bis in den eigenen Alltag hinein. Und es ist so, dass selbst Christen, bin selber Zeuge geworden, sich aus welchen Gründen auch immer von Gott selbst entfernen und sagen, ich kann mit diesem Gott nichts erfangen. Von daher ist die Auseinandersetzung und das Verstehen von Glaube und Leid, wie passt Glaube, Vertrauen in einen gütigen Gott mit Leid zusammen? Zunächst, die Bibel ist aufgeteilt in verschiedene Kategorien. So gibt es Geschichtsbücher wie Richter, Josua, Mose und die Apostelgeschichte. Dann gibt es aber auch Lehrbücher wie zum Beispiel den Römerbrief und die Briefe schlechthin. Und dann gibt es auch poetische Bücher wie zum Beispiel die Psalmen mit Liedern und Gebeten. Und dazu gehören auch folgende drei Bücher der Weisheit im Alten Testament. Und zwar die Sprichwörter von Salomo, der Prediger Salomo und auch Hiob. Jetzt habe ich noch einen Teppich. Gut. Hiob ist ein echtes Vorbild. Hiob ist als Buch wahrscheinlich das älteste Buch und man schätzt es auf ungefähr 4000 Jahre alt. Hiob lebte im Land Uz, was weit weg von Israel war, und bis heute kann man nicht klar zuordnen, wo dieses Land überhaupt war, wo Hiob lebte. Das Buch Hiob ist in zwei geschichtliche Teile, und zwar den ersten zwei Kapiteln als Einführung und Kapitel 42 als Abschluss eingeteilt. Die Kapitel 3 bis 37 sind hebräisch-poetische Dichtung in Versform. Hiob diskutiert mit vier Freunden über Sinn und Unsinn von Leid. Kapitel 38 bis 41 beinhalten das Reden Gottes auch in poetischer Form. Keine Angst, ich predige nicht über 42 Kapitel, aber ich möchte mich auf wesentliche Inhalte der ersten vier Kapitel konzentrieren. Wer ist Hiob? Wenn du an Hiob denkst, kommt dir vielleicht, wie so oft, ein kranker alter Mann in den Sinn, Aber ich finde, er war ganz anders. Wir sehen hier diesen reichen Mann, der so viel Geld hat, dass er wahrscheinlich gar nicht weiß, wie er das alles unterbringen soll. Und ich denke, Hiob war in seiner Zeit jemand, der wirklich super reich war. Das lesen wir auch in Kapitel 1, Vers 3. Und zwar, Hiob war der reichste und angesehenste von allen Herdenbesitzern im Osten, lesen wir dort. Er hatte sicherlich keinen Jet, mit dem er durch die Welt fliegen konnte, und hatte auch keinen Trump Tower oder ähnliches, hatte auch keine Hightech-Kamera oder Internet, stand ihm nicht zur Verfügung. Aber er hatte alles, was er sich wünschen konnte, und war reich an Besitztümern. Und er hatte dazu auch noch eine große Familie. Er war kein Israelit, vielleicht ein Nachkomme Sems. Zu der Zeit von Abraham lebte er wahrscheinlich. Er gehört wie Abraham zur High Society. Abraham war auch sehr reich, lesen wir. Er war gottesfürchtig, er ehrte Gott, er liebte Gott. Er führte ein fast perfektes, aufrichtiges Leben. Woher nehme ich das? Seine Kinder liebten es, gemeinsam zu feiern. Aber um ungewollte Schuld abzuwenden, bringt Hiob stets ein Opfer für sie und betet für sie. Das lesen wir zum Beispiel. Aber auch später dann. Wir sehen im ersten Kapitel schon plötzlich, nachdem Hiob beschrieben wird, sehen wir ein zweites Bild, und zwar werden wir entrückt in die Himmelswelt, wo Gott mit seinen Engeln, mit seinem Hofstaat zusammen ist, sich einfindet, und auch Satan, der Widersacher, ist unter ihnen. Er ist die alte Schlange, die Adam und Eva schon verführte. Jesus nennt ihn ein Mörder und ein Vater der Lüge. Gott hebt allen anderen gegenüber, aber besonders Satan gegenüber, Hiobs perfektes Leben hervor. Auf der Erde gibt es keinen zweiten wie ihn. Er ist aufrichtig und anständig, er fürchtet Gott und meidet das Böse. Hiob 1, Vers 8. Satan hält dagegen. Nur weil es Hiob, der reich und gesund ist, so gut geht, vertraut er Gott und lebt mit ihm, ist sein Argument. Er fordert Gott heraus, ihm alles zu nehmen, und Hiob wird sich gegen ihn wenden. Er wettet mit ihm. Gott lässt sich interessanterweise auf diese Provokation ein. Warum? Wir wissen es nicht. Vielleicht darf man das nicht allzu theologisch nehmen. Wir dürfen uns Satan nicht als ein Gleichgesinntes oder Gleiches gegenüber in gleicher Stärke Gott gegenüber vorstellen. Er ist und bleibt ein Geschöpf. Er darf, und das geht aus unserer Geschichte auch hervor, nur das tun, was Gott ihm zulässt. Wir lesen auch in Petrus 5, Vers 8 zum Beispiel, dass er umhergeht wie ein brüllender Löwe und versucht, Menschen vom Weg abzubringen. Aber ihm fehlt trotzdem die Macht, wenn ihm Gott nicht den Freiraum gibt. Hesekiel 28 beschreibt ihn als den Engelsfürsten, den Engel des Lichts, der sich gegen Gott stellte und von ihm verstoßen wurde. So auch in 2. Korinther 11, Vers 14. Die Bibel sagt, dass wir, und das ist uns ja bekannt, nicht mit Menschen aus Fleisch und Blut, sondern mit Mächten der Finsternis zu kämpfen haben. Hier wird von Satan und seinen Engeln gesprochen. Aber die Mächte und Gewalten wurden entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Nachzulesen in Kolosser 2, Vers 15. Also Satan ist seit dem Kreuzestod und seit der Auferstehung von Jesus bereits entmachtet. Der letzte Sieg wird noch durch Jesus errungen werden. Alle Macht, lesen wir in Offenbarung 12, Vers 10, alle Macht liegt in den Händen dessen, den Gott als König auserwählt und eingesetzt hat, Jesus Christus. Denn der Ankläger ist gestürzt, und jetzt hört gut zu, der Ankläger, der unsere Brüder und Schwestern Tag und Nacht vor Gott beschuldigte. Wir merken also, er hat nicht nur die Masche bei Hiob drauf gehabt, sondern auch ständig bis zum Ende dieser Zeit. Er ist der Ankläger, der Brüder und Schwestern Tag und Nacht vor Gott beschuldigt. Aber Hiob war es nicht und seit der Loslösung der ersten Menschen, seit Adam und Eva von Gott, sind wir noch nicht in dieser Phase. Wir sind immer noch in dieses Leid, in Sünde und Tod gestellt. Okay, Entschuldigung, das habe ich verpasst. Also hier ist ein typisches Bild für Satan. Wenn wir allerdings Hiob als Engel des Lichts sehen, dann können wir ihm auch menschliche Züge eigentlich aneignen. Das dritte ist Hiobs Botschaften. Hiob ist ganz eng mit dem Begriff Hiobs Botschaft verbunden. Nachrichten mit einem niederschmetternden oder Katastropheninhalt. Es ist immer eine negative, schlechte Botschaft, wenn wir von Hiobs Botschaften sprechen. Gleich zu Beginn des Buches verliert Hiob sein Haus, seinen Hof, seinen ganzen Reichtum auf einen Schlag. Er verliert außerdem seine Kinder durch Feuer, Sturm und feindliche Banden, die bei ihnen eindringen und alle umbringen. Unsere Welt ist voll von Verlust und Leid. Alleine in unseren Familien, ich habe jetzt mal von Selin und mir ein paar Gedanken hier eingebracht. Und zwar, meine Eltern erlebten den Zweiten Weltkrieg, viele von euren Eltern, beziehungsweise vielleicht den Jüngeren, Oma und Opa, lebten im Zweiten Weltkrieg und die beiden haben dann später geheiratet, nachdem mein Vater 4 Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft war. Wir als Kinder erlebten ein einfaches Leben in einem Dorf, ich mit 6 Geschwistern. Selin wuchs im Osten fast wie ein Waisenkind auf, und zwar mit 3 anderen Geschwistern. Die Eltern waren wenig oder gar nicht anwesend und Oma und Opa überlegten, sie ins Heim zu geben. Ich verlor meinen Bruder durch Suizid, als ich 18 war und ging selbst auch phasenweise immer wieder durch depressive Zeiten. Aber es gab und gibt auch heute Scheidungen, Streitigkeiten, Krankheit. Ich erinnere an meinen Schwager, meine Schwägerin, die erst letztes Jahr sich haben scheiden lassen. Mein Bruder, der sich vor vielen Jahren hat scheiden lassen. Das ist immer wieder in unseren Familien drin. Dilek, meine Schwägerin, die seit 2,5 Jahren schwerst krank ist als junge Frau, sich quasi gar nicht selbst helfen kann, immer auf Pflege angewiesen ist. Sorgen, Ängste bis in die heutige Zeit. Aber ich denke, jeder von euch könnte wohl ähnliche Geschichten erzählen, manche mehr oder weniger dramatisch bis heute. Hiobs Reaktion ist verständlich. Er ist entsetzt. Da stand Hiob auf, zerriss sein Obergewand und schor sich den Kopf. Aber er bringt anschließend eine starke Aussage. Dann fiel er zu Boden und betete. Nackt bin ich zur Welt gekommen und nackt verlasse ich sie wieder. Herr, du hast mir alles gegeben, du hast mir alles genommen. Ich will dich preisen. Obwohl dieses Leid über ihn hereinbrach, versündigte Hiob sich nicht. Kein böses Wort gegen Gott kam über seine Lippen, nachzulesen in Kapitel 1, 20 bis 22. Schließlich machten sich auch noch böse Geschwüre an seinem Körper breit. Er ist unheilbar krank. Nach immer noch fromm wollte seine Frau wissen. Sie war die Einzige, die ihm verblieben war, seine Partnerin, seine Ehefrau. Verfluch doch deinen Gott und stirb. toll. Jetzt wird sie auch noch so heruntergezogen. Aber Hiob sagte nur, was du sagst, ist gottlos und dumm. Das Gute haben wir von Gott angenommen. Sollten wir dann nicht auch das Unheil annehmen? Selbst jetzt kam kein böses Wort gegen Gott über Hiobs Lippen. Wer den Schaden hat, muss für den Spott nicht sorgen, kennen wir ja. Selbst seine Frau sieht keinen Sinn mehr darin, an Gott festzuhalten. Vielleicht hat sie Hiob schon immer für seinen naiven Gottesglauben verachtet. Wir wissen es nicht, aber im Moment tut sie es. Hiob bleibt dankbar und tut den bekannten Ausspruch, wenn wir bisher das Gute angenommen oder bekommen haben und dankbar angenommen haben, will ich es auch jetzt in der Schwere meines Leides tun. Sehr zu würdigen ist Hiobs demütige, dankbare Einstellung. Mir gefällt der Gedanke der Anbetung, den wir vielleicht hier absolut nicht sehen, in diesem Zusammenhang. Eine halbe Stunde gute geistliche Musik, wie hier zum Beispiel das Worship-Team, was sich viel Mühe macht, ist hoch zu achten und ist wunderbar. Wir brauchen das. Ich liebe es, geistliche Musik zu hören, und singe auch selber gerne, das wissen alle, die im Gebet sind, dass ich immer wieder Lieder hineinbringe und dass wir mehr oder weniger holprig dann die Lieder singen, manches Mal im Ton absolut zu hoch und dann wieder neu anstimmen müssen. Aber Gott zu loben durch Musik und durch diese Art Gott zu danken, ist einfach auch schön. Aber Gott mitten im Alltag die Ehre zu geben, in schönen Umständen, aber auch in Not, das ist Anbetung. Du betest Gott durch die Art und Weise, wie du dich verhältst, an. Als nächstes, wirklich gute Freunde. Ich würde erstmal Ausrufezeichen setzen. Kapitel 2. Vier seiner Freunde hörten von seinem großen Verlust und besuchten ihn. Als sie von dem Unglück hörten, das über ihn hereingebrochen war, vereinbarten sie, Hiob zu besuchen. Sie wollten ihm ihr Mitgefühl zeigen und ihn trösten. Schon von Weitem sahen sie ihn, aber sie erkannten ihn kaum wieder. Da brachen sie in Tränen aus, sie zerrissen ihre Kleider, schleuderten Staub in die Luft und streuten ihn sich auf den Kopf. Dann setzten sie sich zu Hiob auf den Boden, 7 Tage und 7 Nächte saßen sie da, ohne ein Wort zu sagen, denn sie spürten, wie tief Hiobs Schmerz war. Beachtlich ist hier die Zahl 7 Tage. Vielleicht ist sie symbolisch gemeint, ich weiß nicht, weil die Zahl 7 ja oft auch eine Zahl der Symbolik ist. Wie auch immer, wenn jemand unter uns krank ist, nicht mehr mitmachen kann, viel zu Hause ist und niemanden hat, bleibt er schnell alleine. Im Krankenhaus besuchen wir uns ja immer noch ganz gerne, aber man will den anderen ja nicht zur Last fallen. Man geht selten nach Hause, um den anderen zu besuchen. Als mein Vater vor 20 Jahren nach dem Tod meiner Mutter einen Schlaganfall bekam, fiel mir auf, wie selbst gute Freunde mit der Situation schlecht umgehen konnten und immer weniger kamen. Ich kenne eine Frau in meinem Dorf, die Ilse heißt, die immer wieder klagt, obwohl das ein überschauliches Dorf ist mit 1000 Einwohnern etwa, dass so gut wie niemand kommt, um sie zu besuchen. Sie ist Teil der Gemeinde, aber sie sagt, ich bin immer alleine. Kapitel 3. Dann erst begann Hiob zu sprechen. Er verfluchte den Tag seiner Geburt und sagte, ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren wurde, und auch die Nacht, in der man sagt, es ist ein Junge. Warum nur lässt, heißt es weiter in Vers 20, warum nur lässt Gott die Menschen leben? Sie mühen sich ab, sind verbittert und ohne Hoffnung. Sie sehnen sich den Tod herbei. Aber er kommt nicht. Sie suchen ihn mehr als verborgene Schätze. Hier spricht ein Mensch, der alle Hoffnung verliert, depressiv und lebensmüde ist. Wenn ich das dritte Kapitel lese, merke ich jedoch, dass das eine vorübergehende Phase ist. Hiob setzt sich ja später sehr intensiv mit seinem Leid auseinander und gelangt zu anderen Einsichten. Die Freunde haben lange geschwiegen, dann aber findet einer nach dem anderen die Sprache wieder. Und jetzt möchte ich die Überschrift setzen, wirklich gute Freunde mit Fragezeichen und vielleicht eher schlechte Freunde, aber dazu mehr. Kapitel 4. Eliphas aus Teman versuchte als erster Hiob eine Antwort zu geben. Du bist zwar aufgebracht, sagte er, doch will ich versuchen, dir etwas zu sagen. Ich kann nicht länger schweigen. Du selbst hast zahllose Menschen gelehrt, auf Gott zu vertrauen. Kraftlose Hände hast du wieder gestärkt. War jemand mutlos und ohne Halt, so hast du ihn aufgerichtet und ihm neuen Lebensmut gegeben. Jetzt aber, wo du selbst an der Reihe bist, verlierst du die Fassung. Kaum bricht das Unglück über dich hinein, bist du entsetzt. Er lobt Hiob. Hiob hatte wirklich ein vorbildliches Leben geführt. Obwohl er sehr reich war, hat er sich nicht gescheut, sich zu den Ärmsten hinunterzubeugen. Er war quasi ein Jeff Bezos mit einem Herzen von einer Mutter Teresa. Ich möchte einen Gedanken hier einbringen, und zwar, wir kennen alle die Aussage, die ja hier auch kommt, wer Unrecht sät, wird Unglück ernten. Der Gedanke von Saat und Ernte. Der Brief an die Galater greift diese Wahrheit auch auf. Wir lesen in Galater 6, Vers 7, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Ich denke, die Bibel steht dazu. Es ist auch klar für Eliphas, du warst ein so guter Mensch, aber du hast dich vor Gott schuldig gemacht. Später, auch bei den anderen, werden sie sogar härter. Du hast nur eine Rolle gespielt, sagen sie ihm. Du bist ein Heuchler und musst etwas Schlimmes getan haben. Deshalb straft dich Gott jetzt. Du rechtfertigst dich immer noch. Du musst wirklich ein schlechter Mensch sein. Nach ihren Aussagen ist Gott gerecht und richtet Hiob für seine Sünde. Seine Ungerechtigkeit, für seine Ungerechtigkeit. Gott ist heilig, deshalb muss er ihn strafen. Vielen Dank, ich habe eigentlich hier. Okay. Ich weiß. Dankeschön, ja, okay. Wo bin ich gelandet? Moment. Okay, nach ihren eigenen Aussagen ist Gott gerecht und richtet Hiob für seine Sünde, für seine Ungerechtigkeit. Gott ist heilig, deshalb muss er ihn strafen. So seine Aussage, so ihre Aussage. Nach oben genannten Prinzip von Saat und Ernte haben sie ja recht. Aber wir wissen, dass Hiob sich nicht zu Schulden hat kommen lassen. Im Gegenteil, er war ein Mensch, der Gott liebte, den Gott selber lobte. Das Prinzip mit Saat und Ernte ist nicht immer richtig. Das heißt, wenn du, weil du gesündigt hast, geschieht dir das jetzt. Natürlich muss ich hier einräumen, wir tun uns manches Mal nichts Gutes. Wenn wir zum Beispiel ungesund leben oder wenn wir auf der Autobahn schnell fahren, zu schnell fahren oder auch Verkehrsregeln übersehen, so auch Lebensregeln übersehen, kann uns das natürlich teuer zu stehen kommen. Aber es ist nicht so, dass wir immer Strafe verdienen, weil wir gesündigt haben. Du erntest, was du säst, wird oft durch Gottes souveränes Handeln ersetzt. Hiob lässt sich nicht beirren. Er argumentiert und behauptet, dass er geprüft wird. Er weiß, dass er willentlich nichts falsch gemacht hat. In Kapitel 19 kommt er zu der viel beachteten Aussage, die Teil von vielen Musical gewesen ist. Doch eines weiß ich, mein Erlöser lebt auf dieser todgeweihten Erde, spricht er das letzte Wort. Das heißt, einerseits versteht er Gott nicht, aber auf der anderen Seite weiß er um seine Unschuld und auch um sein wirkliches Bemühen, Gott zu lieben und zu ehren. Und er weiß, er wird einen Rechtsanwalt an seiner Seite haben. Ob er Jesus gesehen hat oder Gott ihm das offenbart hat, wissen wir nicht. Aber er spricht es klar aus, dass er einen Erlöser hat, der sich für ihn einsetzt. Wir werden schnell manipuliert und missverstanden und fühlen uns dann schlecht, vergleichen uns mit anderen. Vielleicht suchst du oft die Schuld bei dir und bittest um Vergebung für Dinge, die du schon vor Jahren Jesus hingelegt hast. Ich kenne das, schlechtes Gewissen. Oder vielleicht zu denken, ja, vielleicht ist ja doch etwas dahinter, dir geht es doch gar nicht gut, weil, und dass man sich schnell dann in diese Rolle hinein begibt, die nicht richtig ist. Wenn dich jemand kritisiert, hast du schnell ein schlechtes Gewissen. Schau dir Hiob an. Er bäumt sich auf und weiß um seine reinen Motive. Er bittet Gott innig und demütigt sich und bittet ihn, ihn gerecht zu sprechen. David betet ja, zeig mir meine verborgenen Fehler. Das heißt also, David wusste auch darum, dass er sicherlich manches nicht richtig macht. Hiob ist nicht so klar in dieser Aussage, aber David hat das immer wieder auch betont. Wir kennen sicher gute und gläubige Menschen, die viel Not erleben, sowohl in der Bibel als auch bis heute in die heutige Zeit. Leben wir und erleben wir Menschen, die Gott wohlgefällig leben und doch geht es ihnen nicht gut. Grundsätzlich ist Gottes Güte immer da und sie ist größer als seine Strafe. Er möchte uns in Jesus seine Barmherzigkeit und Gnade geben. Gnade ist schlechthin das Thema, besonders im Neuen Testament. Letzte Woche haben wir ja die Geschichte von Jakob gehört, der letztlich ein Gauner war und der betrogen hat und der wirklich nicht Gott wohlgefällig gelebt hat. Und doch ist ihm Gott begegnet und hat ihn gesehen und hat ihn gesegnet. Ich denke, seine Einstellung war dennoch Gott wohlgefällig und er hat sich wirklich bemüht, Gott kennenzulernen und mit ihm zu leben. Davor waren es die zwei verlorenen Söhne, von denen ich gesprochen habe, besonders von dem zweiten, der sich selbst rechtfertigen wollte. Aber besonders der erste verlorene Sohn, der innerlich zerrissen nach Hause kommt und seine Schuld einsieht und von seinem Vater liebevoll angenommen wird. Immer wieder greift Gottes Gnade seine unverdiente Liebe. Zum Schluss. Auch wenn Hiob als Sinnbild von Leid und Verlust steht, ist er doch ein Sinnbild, wie später auch Josef, der ja auch von seinen Brüdern verkauft wurde in Ägypten, erstmal ein sehr schwieriges Leben führen musste, den Gott aber doch erhöht hat und Gott in allem mit ihm war. Aber natürlich auch Jesus selber, ein Sinnbild für Jesus selber, Hiob. Gott selbst hält viel von ihm. Er ist ein reicher Mann und trotzdem kümmert er sich um viele Menschen um ihn herum. Er hat Mitleid mit ihnen. Er wird von Gott auch in diesen Kapiteln, auch danach, nie getadelt. Da Hiob allerdings nicht wie du und ich als gläubiger Mensch durch Jesus Christus später dann den Heiligen Geist bekommen hat, nicht bekommen hatte oder vielleicht ansatzweise hatte, bedauert er, dass er in manchem vorschnell gehandelt und geurteilt hat. Und er sagt, ich habe nur von Hörensagen von dir gewusst, aber jetzt begreife ich, dass du alle Macht hast. Am Schluss wird er dann von Gott familiär und auch finanziell wieder reich gesegnet. Um die Geschichte am Schluss noch zusammenzufassen, ist die, dass wir, ich gehe nochmal zurück, dass wir oft in unserem Leben nur die Unterseite des Teppichs sehen und dass Gott aber an uns arbeitet, in uns arbeitet und das Beste für uns will. Und dass auch wir von Hiob, nicht nur von Hiob lernen können, sondern auch selber für andere ein gutes Vorbild sein dürfen und sollten. Und auch wenn Satan anklagt, sollten wir uns nicht davon runterziehen lassen. Es heißt ja in Hebräer, dass wenn unser Gewissen uns verklagt, doch Jesus Christus größer ist als unser Gewissen. Und wenn Hiobsbotschaften in unserem Leben eintreffen, wenn Dinge geschehen, die wir absolut nicht einordnen können, sei es im Alltag oft Stress, überfordert sein, aber auch Verlust oder auch Kampf mit Sünde und Leid. Uns geht es ja eigentlich in allem doch gut, aber wir sind mit Krankheiten konfrontiert und so weiter. Dürfen wir doch wissen, Gottes Botschaft ist, ich bin bei dir. Wir haben das ja in dem Lied vorhin gesungen und bekannt, Jesus verlässt uns nicht. Und sind wir doch wirklich gute Freunde für andere und passen wir auf bei denen, die anscheinend es gut mit uns meinen, aber doch uns immer wieder auch runterziehen und vielleicht auch ein schlechtes Gewissen machen. Das heißt nicht, dass wir nicht auf die anderen hören sollen. Gott mahnt uns ja auch durch Geschwister, aber auch durch sein Wort. Aber alles in allem sind wir doch Gott verantwortlich und er liebt uns und möchte, dass wir den Weg mit ihm gehen. Amen.